freue mich, dass wir die 3 Tage zusammen sein können und freue mich, dass Sie hier sind. Das ist immer eine ganz besonders schöne Sache auf der langen Steinbacher Höhe. Und ich schätze das so, der wunderbare Dienst von Andreas Schäfer. Es ist ein richtiger Genuss, hier wieder die Gemeinschaft zu haben, sich zu stärken. Warum Mission? Ich habe es dann immer aus der Gemeinde sehnsüchtig verfolgt. Wo kriegt man denn heute überhaupt Anstöße? Und die kriegt man eben am wunderbarsten aus der Mission. Leider gibt es natürlich viele Missionsblätter, die sind auch bloß voll vom Klagen und von Betteleien. Ja, immer wenn im Missionsblatt gebettelt wird, werfen Sie es getrost in den Papierkorb. Das ist nicht der Sinn des Missionsblattes, zu betteln. Das ist nicht das, sondern wir wollen etwas von Gottes großen Taten hören. Und da müssen Sie einfach gucken, wenn da nichts drinsteht, bloß Verwaltungsdinge, das ist uninteressant. Was tut unser Herr heute Großes in der Welt? Da gibt es so viel zu berichten. Das ist wie Klaus Reinhardt, was Gott unter den Zigeunern Europas gegenwärtig tut. Das ist eine Revolution, auch in Deutschland. Oder, wenn ich Ihnen bloß mal eine Zahl sagen soll, in einem Land, das bis 1950 für die Mission ganz zu war, wo es heute noch keine Mission geben darf, Mission und Evangelisation verboten ist, da wächst die Zahl der gläubigen Jesusjünger pro Jahr um über 23%. Verstehen Sie das? Das gibt es überhaupt nicht, dass man es glauben kann. Da hat sich in 6 Jahren die Zahl der Christen verdoppelt. Das ist Nepal. Das Himalaya-Stadt, das hinduistische Land Nepal. Und das interessiert uns doch. Was war da dahinter? Jetzt wollen wir immer das Geheimnis rauskriegen. Wie macht man das? Wie kriegt man das in den Griff? Sind das ganz tolle Leute, die wie der Rattenfänger von Hameln, die an dran sind? Überhaupt nicht. Es ist eine ganz arme, schwache, kleine Gemeinde. Mit oft komplizierten Leuten. Wie bei uns auch. Ja, was ist dann das Geheimnis? Haben die eine tolle Methode, Organisationsmethode? Vielleicht von Amerika, ganz toll mit Computern oder irgendwas, nichts da. Im Gegenteil. Die sind ganz wahnsinnig arm. Und denen fehlt alles, was man heute so braucht. Die haben keiner so ein Büro, wie wir haben. Die haben kein Telefon und nichts. Und ich sage nochmal, es sind alle Methoden verboten, Evangelisation und Mission, überhaupt nicht erlaubt. Bis 1990 war sogar der Religionswechsel verfassungsmäßig verboten. Das sind heute 700.000 Jesusjünger. Bis 1950 gab es nicht einen gläubigen Nepali in Nepal. Und das ist alles nur gegangen, weil der Herr Jesus es gemacht hat. Und das muss uns interessieren. Wenn wir wieder anfangen, bei uns zurückzudenken, uns zu versammeln und sagen, Herr, jetzt tu es doch auch noch einmal bei uns an unserem Ort in unserer Gemeinschaft. Mich hat dies fasziniert in der Gemeindearbeit. Ich war zunächst im Schwarzwald in einer Flüchtlingsgemeinde, war der erste Pastor dort oben. Ach, wie war das, bis wir angefangen haben mit der Bibelstunde mit 4, 5 Leuten. Aber wir wussten, das ist es. Ums Wort sich sammeln, Gebetskreis machen, auf die Stimme von Jesus hören. Und so haben wir Bezirksjugendarbeit gemacht aus dieser Mitte her. Bezirksbibelstunden. Mitarbeiter zu Jesus geführt, die wieder selber die Zeugen waren, die gebrannt haben für Jesus. Feuer, das uns brennend macht. Ist ja immer wichtig, da hat der große amerikanische Bibelausleger darauf hingewiesen, es sei wichtig, dass man immer einen kühlen Kopf hätte. Es gibt heute so viele Christen, die haben einen heißen Kopf. Das ist nur erhitzt und wild und Leidenschaft und Erregung. Und das ist nur Fleisch letztlich. Man braucht ein brennendes Herz der Liebe zu Jesus. Ein Herz, das entflammt ist für Jesus. Und man braucht einen kühlen Kopf, wo man klar denkt und nüchtern denkt und nicht verrückt denkt. Sondern nüchtern, klar denkt, aber ein brennendes Herz. Leute, die für Jesus brennen, das ist wichtig. Und deshalb habe ich dieses Wort drüber gestellt aus Sacharja 4, Vers 6. Das ist es, das Wort des Herrn an Zerubabel, es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Ich habe erst, nachdem ich meine Themen hier abgeliefert habe, gemerkt, dass eigentlich der erste Thessalonicher Brief drüber gestanden ist. Und am liebsten hätte ich jetzt den ersten Thessalonicher eins hier ausgelegt, wenn ich nicht vorhin noch gesehen habe am Programm, dass das ja alles noch kommt. Aber in der Sache berührt sich das in der Bibel natürlich. Genau das steht wieder im 1. Thessalonicher Brief drin, dass das Wort Gottes wirkt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt heute, wo ja viele Leute unsicher sind über die Wirkungen des Heiligen Geistes. Dass wir wieder das entdecken, dass der Heilige Geist durch das Wort Gottes wirkt. Wir werden ein paar Mal noch drauf kommen, weil mir das im Moment wichtig ist zu betonen. Man kann sogar sagen, in der Bibel ist Heiliger Geist und Wort Gottes austauschbar, an vielen Bibelworten. Können Sie das eine und das andere setzen? Zum Beispiel die Wiedergeburt. Durch was geschieht Wiedergeburt, Neugeburt? Wasser und Geist? Oder durch den Samen des Wortes Gottes sind wir wiedergeboren? Ja, jetzt was? Heiliger Geist oder Wort? Nein, das Wort wirkt, weil der Heilige Geist im Wort ist. Weil Jesus sagt, meine Worte sind Geist und Leben. Und deshalb, sobald wir uns mit dem Bibelwort beschäftigen und nicht bloß äußerlich es lesen, sondern wirklich offen sind und mit dem Gebet lesen, Herr, wirke jetzt an uns, kann der Geist Gottes mächtig an uns wirken. Und jetzt interessiert uns das ganz besonders im Blick auf unsere toten Gemeinden. Da sind viele immer wieder enttäuscht und verletzt, wenn man davon spricht, von toten Gemeinden. Dabei ist das doch die Wirklichkeit in unserem eigenen Glaubensleben. Wir brauchen das ja fortwährend, dass wir wieder brennend werden. Sonst müssen wir nicht auf die Lahöhe kommen und immer wieder neue Impulse empfangen. Oder wir gehen zu anderen Gruppen und sagen, wir brauchen mal wieder einen Anstoß, eine Ermutigung, ein neues Ausstrecken nach den Gaben des Geistes Gottes, der uns neu brennend macht für ihn und für seine Sache. Oft ist ja das der Anfang im Christenleben, die Bekehrung, der Punkt, wo man brennend wird und dann flacht es auf einmal ab. Und dann geht es immer weiter runter auf Sparflamme. Und das interessiert uns jetzt, wie kommen wir neu an dieses Brennen hin, das Brennen im Geist für unseren Herrn Jesus. Wenn Sie aus Gemeinschaften oder Gemeinden kommen, möchte ich Ihnen immer wieder raten, dass Sie dieses Thema behandeln. Wir haben es gerade jetzt mit unseren Mitarbeitern im Büro wieder behandelt. Wir sind draufgekommen, wie wird unser Wirken geistlich? Wie kann der Herr durch unsere äußere Organisationsform heute überhaupt noch wirken und sprechen und uns beeinflussen? Es tut immer wieder gut, man zieht sich zurück und sagt, lasst uns noch einmal an dieser Stelle drüber sprechen. Ich wundere mich, wie es sogar Lieder gibt, die offen davon sprechen, von diesem Krebsschaden der Jesusgemeinde. Zum Beispiel das Lied, weck die tote Christenheit aus dem Schlaf der Sicherheit. Also das ist doch ein Hammer, wenn man sagt, also wir sind eine tote Christenheit, aber wir brauchen die Erweckung. Doch, wir brauchen dieses neue Leben fortwährend. Und wer hat das gedichtet? Das war Christian Gottlob Barth, ein Missionsmann, dort in der Nähe bei Wilderstadt gewirkt hat und dann in Kalf war. Das ist doch wichtig. Wir brauchen dieses Feuer der Erweckung. Bei uns dauernd, wir sind ja oft so tote Christen, wenn man das mal ansieht, wie leicht wir in die Trägheit hineinrutschen, oft wie wenig es uns Freude macht, Liebe zu üben und tätig zu sein und Missionsdienste zu tun für unseren Herrn. Und wir kriegen jetzt in der Tat aus vielen Teilen der Welt immer wieder solche Impulse. Ich darf Sie bitten, nicht alles, was erzählt wird, ist hilfreich. Es gibt auch viele Flops. Das sind bloß so kurze Dinge, wo man meint, das sei wirklich eine Erneuerung gewesen. War überrascht, dass etwa so manche Erweckungen, wo man vor Jahren gesprochen hat, wer redet heute noch vom Toronto-Segen oder so. Es geht unheimlich schnell wieder, wo das vorbei ist. Man wird gesagt, nein, wo geht es zu einer Umkehr, wo kommen Menschen zum Glauben, wo geht es wirklich zu einer neuen Jesus-Erkenntnis, zu einem tieferen Wortverständnis. Die Anfänge sind oft ganz unscheinbar und klein, das fällt mir auf. Unscheinbar und klein. Die Anfänge der deutschen Missionsgemeinschaft, ich glaube, es war in dem Dachstockzimmerchen einer Wohnung in Möhringen oder wo, fing das ganz einfach an aus einem, oder das Kinderwerk Lima aus einem Gebetskreis herausgewachsen. Aber da war von Anfang an das Brennen da, das neue Leben und da ging es dann los mit einer großen Freude. Jetzt geht es zunächst mir einmal darum, dass wir den Heiligen Geist brauchen. Und da sehen wir zunächst mal biblisch auf die Urchristengemeinde. Wir haben vor einiger Zeit hier einmal bei so einer Missionsfreizeit auf Texte gehört, auch von der Apostelgeschichte. Da ist es immer am ganz einfachsten, wenn man das einmal ansieht. Was war denn das Besondere, etwa am Pfingsttag, Ausgießung des Heiligen Geistes? Ich höre es gar nicht gern, wenn einer sagt, das ist der Geburtstag der Kirche, weil wir sehen ja immer, auch wenn wir von Kirchen reden, den ganzen Jammer und das Elend unserer ganzen Kirchenorganisationen. Und Geburtstag der Kirche, das müsste eigentlich ein Ehrentag sein, aber die Bibel erzählt ganz offen auch die Schäden der Gemeinde. Auch in der Apostelgeschichte, da kommt ja gleich Ananias und Sapphira, der Betrug, der Streit dann unter den Aposteln und was alles an Nöten auch dabei war, vom Versagen der Jünger, all das gehört dazu. Sondern das Wunderbare war, dass sie miteinander das Wort lasen. Es war damals das Alte Testament und dann hatten sie die Apostellehre, das waren die Jesusberichte und jetzt, und dann heißt es immer wieder, und das Wort wurde mächtig und breitete sich aus. Und der Herr tat hinzu. Aus diesem Lesen des Wortes Gottes heraus sind Bewegungen entstanden und haben neues Leben geschenkt. Das ist bis heute natürlich in der ganzen Welt so. Die großen Erweckungen, von denen wir hören, etwa in Nepal, von denen ich erzählt habe, mit diesem ganz gewaltigen Wachstum, sind immer Bibelbewegungen gewesen. Man kann sogar in der Missionsgeschichte darauf hinweisen, dass Erweckungen überhaupt nur möglich waren, wo das Wort Gottes in treuer Arbeit ausgebreitet wurde. Also durch die Arbeit der Bibelgesellschaften. Wenn ich nur ein Beispiel etwa wählen sollte, dann am schönsten kann man das zeigen in dem größten Muslimland der Welt, wo es die meisten Muslime gibt, über 200 Millionen. Das ist nicht Saudi-Arabien im Golf und so weiter, sondern das ist in Indonesien. Ein ganz hartes Muslimland. Und da hat die holländische Bibelgesellschaft, schon in der Zeit, als es Kolonie war, in einer ganz treuen Weise über die Schulen, Universitäten und alles, was war, das Wort der Bibel einfach ausgebreitet. Und heute geht das so auf, dass man pro Monat etwa 10.000 Muslimbekehrungen allein auf Java hat. Ganz gewaltig, weil das Wort aufgeht. Ich war vor einiger Zeit in Zentralasien. Zentralasien ist ja ein interessantes Gebiet, weil dort lange gar keine Mission getrieben wurde. Es war ein so vergessenes Gebiet. Die großen Missionsstrategen unter den Muslimländern haben schon vor 100 Jahren gesagt, das wird die letzte Missionsaufgabe noch werden, die zu knacken ist. Zentralasien. Denn das war Teil des Russischen Reiches und dann der Sowjetunion. Und die russisch-orthodoxe Kirche hat ja nie missioniert. Die war orthodox, aber hat kein Interesse gehabt, das Evangelium weiterzusagen. Und dann war es für die anderen Völker gar nicht möglich, dort einzudringen. 1989 war der große Wendepunkt in Zentralasien. Die Wende. Politische Wende, der eiserne Vorhang fiel. Und Sie wissen ja, wie viele Aussiedler aus der Sowjetunion hierher kamen. Und die kommen immer, wenn man sie fragt, Kasachstan oder Kirgisistan. Frunze oder Bischkek heute oder Almaty und so weiter. Und da waren ein paar, die sind nicht gekommen. Die sind dort geblieben. Und vor denen ziehe ich ganz groß den Hut. Heinrich Voth, wenn Sie dem mal begegnen, müssen Sie erzählen hören. Oder den Franz Thiessen. Das sind die Evangeliumschristen, Baptisten. Und die sind gleich bei uns vor der Tür gestanden und haben gesagt, wir brauchen 50.000 neue Testamente. Ich sage, ihr habt ja wohl einen Spleen. 50.000 Testamente, was wollen wir? Wir wollen das den Muslimen bringen. Sagt Jana, habt ihr Feuerholz geliefert, dass die ihren Ofen heizen können? Sagt er, nein, nein. Ein Muslim wird keine Bibel verbrennen. Das ist ein heiliges Buch, hat eine große Ehrfurcht. Er legt das auf den Ehrenplatz. Und dann ist noch was Besonderes in Zentralasien. Das sind gar keine traditionellen Muslime, sondern die sind irgendwann vor relativ kurzer Zeit muslimisch geworden. Das ist nur so an der Oberfläche, wie oft auch in Afrika. Da geht es nicht richtig in die Tiefe. Und bald stand der Heinrich Voth wieder da und sagt, ich brauche nochmal 50.000 neue Testamente. Ich sage, aber jetzt hört's auf, das kann man ja nicht mit Spenden finanzieren, was ihr da verteilt. Einwickelpapier für den Laden oder wie. Und ich habe mich selber davon überzeugt, jetzt bei einer Missionskonferenz, wo 500 Prediger der einheimischen Kirchen Zentralasien nie in die Gebetsgemeinschaft gemacht haben. Das bewegt einen. Das gibt's doch gar nicht. Wo vorher gar keine einheimischen Gemeinde war, das sind usbekische Gemeinden. In Usbekistan werden sie hart verfolgt von den Muslimen. Da kommen viele ums Leben. Kirgisistan ist ja wieder ganz unsicher. In der politischen Lage waren doch neulich die großen Unruhen. Kasachstan, wo der Boden vielfach vergiftet ist. Viele kriegen verkrüppelte Kinder dort, weil das durch die Umweltvergiftung und alles so zerstört ist. Und da halten die Außen sagen, wir müssen dort missionieren. Und da kommen Menschen zum Glauben durch das Wort Gottes, weil der Heilige Geist durch dieses Wort Gottes wirkt. Es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist. Mir ist so wichtig, dass wir bei unseren Gemeindeaufbauprogrammen, die wir heute wieder haben, nicht immer wieder bloß auf die äußeren Gags und Mätzchen kommen, dass man sagt, da müssen wir ein Theater machen und jetzt müssen wir vielleicht noch neue Lieder haben und man kann neue Lieder haben, so viel man will. Es liegt nicht an dem. Darf man auch haben. Ich will das gar nicht. Wenn manche Leute sagen, ich will auch nicht dagegen sein. Ich sage nur, entscheidend wird sein, wie man das Wort Gottes miteinander auslegt. An dem misst sich eine lebendige Gemeinde. Und zwar in der ganzen Welt. Und all die Erweckungsgemeinden, etwa wenn der Bruder Hans Hagen das erzählt aus Äthiopien, da hat ja diese Wort des Lebenskirche, so nennt sie sich ja schon, hat eine aufgeschlagene Bibel als das Wappen, so ist auf jedem Stempel drauf, die aufgeschlagene Bibel, und da steht, glaube ich, auch so ein Bibelwort aus dem Thessalonicher Brief oder Timotheusbrief von der Wirkung des Wortes Gottes dort erwähnt. Und das ist das Kennzeichen dieser Gemeinden in der dritten Welt. Und jetzt ist Zeit, dass wir wieder wach werden. Warum in Europa alles so finster ist. Es ist doch unheimlich, wie in wenigen Jahrzehnten bei uns Gemeinden, die einmal lebendig waren, zerfallen sind. Also liebe Schwestern und Brüder, wenn Sie aus Freikirchen kommen, ich will jetzt keine Namen nennen, aber wie oft die Bundesleitungen heute im Chaos versinken. Da, neulich sagt mir einer, der früher in der Bundesleitung war, einer solchen großen Bundes, sagte er, es gibt wenigstens noch ein paar Gemeinden im Ort, die sind an den Orten, da geht's noch. Wie rasch das gekommen ist, warum? Weil die Stellung der Bibel nicht mehr klar war. Und dann kommt die ethische Verwilderung, dann kommt die ganze Verwirrung her und dann weiß man gar nicht mehr, was gelten soll. Es hat oft angefangen mit der liberalen Theologie und mit dem Verdrehen des Evangeliums von Jesus. Wo Jesus nicht mehr der Heiland, der Retter, der Gottessohn war. So hat es ja in unseren evangelischen Landeskirchen begonnen mit der Theologie, die alles verwirrt hat. Und das hat uns dann diese Schwäche gebracht. Und jetzt ist so wunderbar, wo wir wieder anfangen, mit der Bibel in der Mitte zu arbeiten, dann kann der Geist Gottes wirken, indem er dieses Wort lebendig macht und indem er uns brennend macht. Wie geht das nämlich? Der Heilige Geist geht ans Gewissen. Sie kennen die Stelle 2. Korinther 4, die ist ja so wichtig, wenn der Apostel Paulus von der Wirksamkeit des Evangeliums spricht und von seiner Predigt des Wortes Gottes, sagt, wir wenden da keine Tricks an, wenn wir das Wort Gottes predigen, sondern wir empfehlen uns dem Gewissen aller Menschen vor Gott. Weil das Gewissen uns aufwühlt und weil wir erst unter dem Wort Gottes unsere Verlorenheit und Sünde wieder erkennen. Darf ich nochmal einen Bogen schlagen für die, die einfach auch ein wenig an diesen ganzen Dingen mitdenken und sich damit beschäftigen. Warum sterben unsere Kirchen in Europa eigentlich ab? Es ist nicht, weil die Mitarbeiter versagen oder wenn man sagt, was ist eigentlich falsch an der Predigt und so weiter. Da hat ja schon Dietrich Bonhoeffer vor vielen Jahren in seinem einzigartigen Buch Nachfolge darauf hingewiesen. Im ersten Satz, die billige Gnade, das macht die Kirchen kaputt. Dass es billig wird, Vergebung, ach ja, das ist ja drin. Damit spielt all das keine Rolle mehr, wo unsere Väter und Mütter noch gezittert haben, wie werde ich vor Gott gerecht? Ach ja, das ist kein Problem mehr. Wir haben nur noch die Fragen des Lebens. Ich las letzte Woche in einem christlichen Magazin, wo auch drin stand, die heutigen Menschen, die verstehen die frommen Worte nicht mehr. Und als frommes Wort war zitiert, es war in einem deutschen Gemeinschaftsverband. pietistischen Gemeinschaften. Als Beispiel wurde zitiert, was heute nicht mehr verständlich wäre, das Blut Jesu macht uns rein von aller Sünde. Das ist ja nicht bloß eine fromme Vokabel, sondern das ist die Kernaussage unseres Glaubens. Uns wurde gesagt, es sei wichtiger, sich mehr mit den Lebensfragen zu beschäftigen. Also wir sollten es machen wie Fliege. Wir müssen über Lebensfragen reden. Sehen Sie, und da wird auf einmal nicht begriffen, dass gerade dieses Wort, das Blut Jesu macht uns rein von aller Sünde, das Kernwort ist, wenn Muslime sich bekehren. Das gibt es im Koran nie, dass es Vergebung gibt. Und das Erkennen, dass Jesus für meine Schuld starb, dauert beim Muslim ganz arg lang. Aber ich kann es nur wieder lernen, dass es die Kraft ist der Worte. Ja, und wie kann ich diese Worte verstehen? Ich kann es gar nicht verstehen. Ich kann es nur hören. Und der Geist Gottes kann mir das wichtig machen, so wie in ihrem Leben das wichtig wurde, bei all den Sätzen, das über das Gewissen, über den Kampf des erschrockenen Gewissens, so haben es die Reformatoren genannt, der Kampf des erschrockenen Gewissens, bei Martin Luther und bei vielen anderen in der Reformation, das wieder war, ich kann den Menschen keine Angst machen. Wenn ich da jetzt was abziehe und sage, im Gericht, du kommst alle in die Hölle und so, dann grinst jeder. Aber wenn der Geist Gottes uns Schuld aufdeckt, ich habe es erlebt, bei gottlosen Menschen, die im Gottesdienst waren, wir waren gerade zum Essen hingeschickt, da ruft es an, ich brauche dringend eine Aussprache. Ich habe meinen Suppenteller halb voll stehen lassen, habe einen neutralen Ort getroffen und habe eine Beichte abgenommen. Wenn der Geist Gottes aufdeckt, wissen Sie, wie das ist, wie man Frieden suchen muss. Und das ist einfach, wo die billige Gnade herrscht. Und man das Evangelium verdreht hat zu einer Beruhigungspille. Ach ja, das wird schon recht sein. Und das Evangelium so belanglos auslegt und es uns nicht mehr aufrührt. Da kann der Geist Gottes nicht wirken. Da kommt es zu keiner Erneuerung. Bei allen Erweckungsbewegungen war das doch so. Lesen Sie es noch einmal. Also ist Ihnen recht, wenn ich so in der Bibelarbeit auch ein bisschen erzähle, dass Sie immer wieder Brücken kriegen, auch zu Beispielen, wo Sie selber nachgraben können. Ich habe neulich noch einmal das Buch von Dr. Otto Rieker gelesen, wie die Erweckung bei ihm in Adelshofen anfing. Ist ja schön, wenn man das Adelshofener Werk dann kennt. Und oft weiß man es nicht mehr so. Und ich rate Ihnen, alte Bücher auch immer wieder zur Hand zu nehmen und noch einmal zu sehen. Man merkt, man hat es oft selber vergessen. Wie Rieker zum ersten Mal Kemner erlebte bei einer Evangelisation, hat er gesagt, das ist ja fantastisch, die Seelsorge und was da aufbricht. Und dann hat er ihn eingeladen nach Adelshofen zum Evangelisieren. Und er hat gesagt, also der kann machen, was er will, hier passiert nichts. Denn ich kenne meine Adelshofener, die sind so hart zugepolstert, da dringt nichts durch ihre äußere Schale. Und noch wie Kemner gepredigt hat, hat er gesagt, also heute Abend, da gibt es bestimmt nichts. Und er sagte, es hat nachts nicht aufgehört mit der Seelsorge. Weil Menschen in ihrem Gewissen erschüttert waren, also es ist nichts äußerlich Fassbares, sondern der Geist Gottes lässt uns unsere Verlorenheit vor Gott erkennen und die einzige Rettung durch das Opfer des Blutes Jesu Christus, der für mich starb, der mich erneuert, mich zu einem neuen Menschen macht. Und der Heilige Geist macht mir das lebendig, indem Christus zu mir kommt und ins Gewissen zu mir redet. Und dann kommt die Liebe zu Jesus. Die erste Liebe, von der es dann in der Offenbarung in den Sendschreiben heißt, ich habe wider dich, dass du die erste Liebe verlierst, nimmer hast die erste Liebe. Es war mir ein ganz großes Erleben einmal vor vielen Jahren, wie ich den alten Wang Ming Tao, ich glaube er war 97 Jahre alt oder was, in seinem Hausgottesdienst in Shanghai besuchen konnte. Da brachte mich einer von der Chinesen dorthin, denn man kann das als Fremder sonst überhaupt nicht tun. Und da saß man auf dem Boden in der kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung. Und es war also tief eindrücklich. Nicht mal Übersetzung war möglich, denn es musste Stille herrschen. Es sind sehr strenge Gesetze dort gewesen. Aber ich habe nachher den Wang Ming Tao, der ja ein Führer der verfolgten Gemeinde in China war, 21 Jahre oder 23 Jahre im Straflager, gesagt, was soll ich denn nach Deutschland mitnehmen? Was soll ich denn den Christen in Deutschland sagen? Was fehlt denn? Ihr habt es doch so bewährt in eurer schweren Leidenszeit. Er hat auch nur gesagt, ich habe wider dich, dass du die erste Liebe verlässt. Die Jesusliebe fehlt euch. Ihr habt viel Werke, habt ihr auch die Jesusliebe. dass wirklich das so tief im Herzen brennt, diese große Liebe zu ihm, diese Freude, dass er mich annimmt, dass er mich nicht loslässt, dass er bei mir ist und dass er mich sucht und dass er für mich sein Leben gelassen hat und dass nichts mich von seiner Liebe trennen kann. Diese ganz, ganz große Freude, da kann man nie genug kriegen. So wie Kinder immer nach der Mutterliebe drängen. Und so wie in einer richtigen Ehe das sein soll oder bei der Brautliebe, muss das doch sein in dieser ganz festen Liebe, dass das brennend ist und es kann nur brennend sein aus dem Wirken des Heiligen Geistes. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln, meine Rechte halten und nachtun. Unsere Zeit rennt in Riesentempo, wunderschön. Also das erste war, nur durch den Heiligen Geist geht das. Das Feuer, das uns brennend macht, war damals in Israel drum gegangen, um eine Erneuerung. Der Sacharja sieht es. Der Tempel war in schwacher Gestalt aufgerichtet und dann muss das andere dazukommen. Der Zerubbabel, selbst der Priester hat schmutzige Kleider. Es lohnt sich mal, den ganzen Sacharja das wieder zu lesen. Und da ist die Öllampe, der Leuchter. Und das ist der Geist Gottes, ein biblisches Bild, das nur aus diesem Geist Gottes das kommen kann. Ich halte viele Kennzeichen, die heute für wichtig, als wichtig angeben, für den Besitz des Heiligen Geistes, für nicht wichtig. Weil sie so in der Bibel nicht drinstehen. Und das Wichtigste ist, dass der Geist Gottes mir den Blick für Jesus frei macht. Dass ich zu Jesus Herr sagen kann. Das ist mal das Allerwichtigste. Und dann kommt Römer 8, dass ich nicht mehr nach dem Fleisch lebe, sondern nach dem Geist. Wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Die Erneuerung muss dort kommen und in den großen Erweckungsbewegungen, wir werden auch in diesen Tagen sicher noch darüber reden können, wie das immer wieder geschah, nicht durch Heer oder Kraft, das ist der nächste Punkt, der mir wichtig ist. Es ist auch bei den Missionen immer natürlich so, dass man meint, was man alles aufbieten muss. Und heute ist es ja so, dass wir mit großem finanziellen Aufwand unsere Missionsarbeit treiben. Früher hat man gespottet über die Amerikaner, die mit dem dicken Auto kommen mussten. Es kann heute kein deutscher Missionar mehr ohne Auto ausreisen. Ich weiß nicht, ob das nötig ist. Einer unserer Mitarbeiter hilft in Nepal den Gemeinden bei der Ausbildung der Medizingerätetechnik. Er macht das, weil man sonst in dieses Land nicht hineinkommen kann. Und er erzählte neulich so schön, wie sie eine deutsche Diakonisse besucht haben, namens Jutta Weber. Ich habe noch nie von dieser Frau gehört, wo die auch zu Hause war und in welchem Diakonissenhaus sie war. Die hätte vor vielen Jahren sich entschlossen, in Nepal ihre deutsche Staatsangehörigkeit aufzugeben und Nepalesin zu werden, um der Gemeinde zu dienen. Und er erzählte, wie sie in dieses Dorf kamen, wo diese unbekannte Frau lebt. Sie sind gleich hingegangen zum Gottesdienst und sagten sie, da treffen wir sie. Und da sind die jungen Leute rausgeströmt. Und die liebe Frau hat dann erzählt, wie dort ein Feuer herrscht, der Hingabe an Jesus, dass ich dachte, ist wunderbar, ein Mensch, der nur das eine gibt und ganz drin aufgeht, gar nicht mehr groß, steht nichts groß in den Missionsberichten, in keinem Buch wird von dieser Jutta Weber erzählt. Aber ich will es jetzt auch umdrehen. Oft kommt bei Ihnen als Hörer das ganz falsch an, dass Sie sagen, ja, aber bei mir ist doch so kleine Aufgaben. Ich habe doch nur meine kleine Gemeinschaft, in der ich lebe und ich habe nur einen kleinen Wirkungskreis. Freuen Sie sich da, dass es nicht durch Heer oder Kraft geht, sondern durch den Heiligen Geist. Und Ihr Leben ist so bedeutsam, Sie dürfen die Berufung ganz neu fassen. Jetzt hier in diesen Tagen der Langen Steinbacher Höhe. Der Herr sendet mich. Ich bin fast jeden Sonntag unterwegs, um Missionare auszusenden. Am Sonntag in Husum und der letzte Sonntag in Altdorf, da ging jemand nach Ostafrika und so weiter, da geht es eben nach Burkina Faso. Und wenn man da so die jungen Leute die Hände auflegt und sie aussendet, da finde ich es immer nur schade, dass man den restlichen Gemeindegliedern nicht auch die Hände auflegt und sagt, jetzt schicke ich dich in diese schwierige Ehe zurück. Jetzt schicke ich dich wieder ins Altenheim, dass du dort Licht und Salz bist. In deiner Jesusliebe vielen den Weg weisen kannst. Wissen Sie, so ein Altenheim, das ist ja so ein Platz, was da versäumt wird von uns anderen, Pfarrern und überall an Besuchen. Und Sie sind dort. Was können Sie an Hoffnung und Zuversicht verbreiten? Wenn Sie ein Jesuszeuge sind, jetzt könnte ich jeden Platz eigentlich nehmen, wo ich sage, in Ihrer Gemeinde braucht man so Leute wie Sie und Sie sind gesandt. Es geht nicht durch Heer oder Kraft. Und wir sollten auch nicht zuerst immer nach den Hilfsmitteln schauen. Neulich erlebte ich es in einer Missionssitzung, wie einer sagte, also die Zeiten haben sich gewandelt und es muss alles ganz anders sein in unserer Zeit. Heute schließlich benutzen wir das Internet. Und da sagte einer, das benutzen wir auch, das ist nichts Besonderes. Man meint ja immer wieder, die Zeit sei so anders geworden, weil ein paar technische Dinge sich verwandelt haben. Was ist denn das Entscheidende, das geblieben ist, dass das Menschenherz böse ist von Jugend an, dass man einen Heiland braucht, dass Jesus lebt und dass er gesagt hat, es soll geschehen. Er will erwecken. In dem Sacharja steht das so schön drin, ganz am Anfang im, glaube ich, ersten Kapitel, wie die Engelsboten vor dem ewigen Gott stehen und Gott sie fragt, ja, da kommen die Reiter zurück und haben die Länder der Welt durchzogen. Wie sieht es denn aus? Und dann sagen die, alle Länder liegen still. Der Reiter unter den Myrten, so ganz geheimnisvoll beschrieben. Wunderbares Gleichnis. Und dann heißt, dass Gott sagt, wisst ihr nicht, wie mein Herz ich eifre um Zion und Jerusalem mit großem Eifer. Gott eifert. Der will Segen stiften, der will erwecken. Wir sind ganz müde und sagen, oh, das gibt's gar nicht. Und Gott eifert, denn unser Herr will auch in dieser Zeit erwecken. Ich war ein Bub von vielleicht 16 Jahren, da war eine liebe Schwester aus Norddeutschland, hat uns besucht und die hat gesagt, sie war auch auf so einer Freizeit, wie Sie jetzt sind. Und da hat ein Evangelist gesagt, die Zeit der Missionen, Evangelisation ist vorbei. Ich war 16 Jahre und habe gedacht, meine Lebensberufung ist in der Mission. Das hat mich schon berührt, wenn das jetzt vorbei ist. Ich komme 2 Jahre zu spät, bis ich 18 bin. Und dann ist keine Zeit für Evangelisation mehr da. Und ich habe so genau hingehört und gedacht, Mensch, das ist doch furchtbar. Wenn jemand sagt, es ist vorbei, und es ist gar nicht vorbei. Da kam erst der große Aufbruch der Weltmission noch einmal. In einer unglaublichen Weise. Und wenn heute etwa 50.000 Missionare in der dritten Welt vollamtlich im Einsatz sind, unter fremden Kulturen, das alles erst nachher gekommen. Weil Gott will noch, dass Menschen gerettet werden, zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist heute ganz dringlich. Nicht durch Heer oder Kraft soll es geschehen. Und darum ist das auch nie eine Geldfrage. Ist nie eine Geldfrage. Der Herr hat das gemacht, auch wo das Geld gefehlt hat. Sonst war immer das Allerwichtigste, dass der Heilige Geist gefehlt hat. Das war's. Die Hingabe an ihn. Wir schauen sicher auch viel zu viel nach Unterstützung durch die Mächtigen der Welt. Neulich stand in unserer Stuttgarter Zeitung eine Biografie vom siebtreichsten Mann der Bundesrepublik. Ich will den Namen jetzt nicht sagen. Das ist ein treuer Christ. Aber der hat gesagt, er fährt immer zweite Klasse, weil die zweite Klasse auch so schnell ankommt wie die erste Klasse. Aber die reichen Leute sind schon arm dran, wenn sie es gar nicht genießen können. Da würde ich also schon erste Klasse fahren. Das würde ich also schon machen. Aber wissen Sie, es ist so eine Sache, auf das Geld sind wir gar nie angewiesen, weil der Herr Silber und Gold hat. Da, wo es nötig ist, er braucht Hingabe, er braucht Menschen. Es fehlen Arbeiter in der Ernte. Dafür muss man beten. Und hinter den Arbeitern muss man stehen. Und es sind immer angefochtene und schwache Leute, die dort stehen. Ich habe gestern einem Mitarbeiter nach Nicaragua geschrieben, der ganz verzagt war an dem Streit innerhalb der evangelikalen Gemeinde. Das ist ja immer das Schlimmste. Da zerbricht alles. Der Bibelschulleiter hat die Bibelschule auf Null runtergefahren. Er wollte eigentlich helfen. Und ich habe gesagt, jetzt bleibst du dort. Und wir beten für dich. Und sie beten mit, dass doch endlich dort wieder Neues geschieht. Dass der Streit aufhört. Da warten junge Leute drauf, ausgebildet zu werden in diesem Land. Nicaragua, wo diese schlimme marxistische Revolution war. Da hungern Menschen nach dem Evangelium. Die Gemeinde legt sich lahm und die Missionsmitarbeiter sind frustriert. Einer der großen Pioniere der Mission, das war der Ludwig Krapf in Ostafrika, der hat immer gesagt, Scheitern und Misserfolg macht mich nur umso gewisser. Scheitern und Misserfolg macht mich nur immer gewisser. Es geht durch Sterben durch. Und das müssen wir unseren jungen Leuten wieder sagen, die meinen, sie könnten Erfolgsberichte erzählen. Und sie gerade mit ihrer großen Lebenserfahrung können das weitergeben, wie es da auch da in dem Buch heißt, dass mit dem Ernten in Freude geschieht bei denen, die Tränen in den Augen haben. Das ist das Geheimnis. Das Ernten hängt mit den Tränen zusammen. Und es hat nie Frucht gegeben ohne schwere Enttäuschung. Auch in der Geschichte ihrer Gemeinde und ihrer Erweckung und ihrer Gemeinschaft, da ist das neue Leben rausgekommen, erst wo man das merkt. Schwache Leute wie wir will Gott gebrauchen zu seinem Dienst. Wie wir sind. Mit allen Fehlern und Mängeln will uns der Herr gebrauchen. Es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist. Und darum noch das Letzte. Es soll geschehen. Wir haben oft so eine Art, am Negativen stehen zu bleiben und dann immer wieder die Schäden aufzuzählen, die man auch bei uns heute in Deutschland sieht. Aber dieses Es soll geschehen. Wenn Gott das sagt, ist das so ein Programm. Es soll geschehen. Er will. Und wenn das kommt, ich will. Das ist ja bei Gott so ein Wort. Bei Menschen ist das sehr brüchig. Aber wenn Gott sagt, ich will. Ich will meinen Geist durch. Ich will. An mir gibt es gar keine Frage mehr. Ich will. Er will auch heute Aufbrüche schenken. Und lasst uns doch da weitermachen, lasst uns doch da weitergehen und fröhlich da wirken. Es ist schon gewaltig, was der Herr heute auch in unserem Land tut. Ganz große Dinge. Wenn man es auf einmal erlebt, gerade unter jungen Menschen. Ich habe es noch miterlebt, wie die Studentenmission entstanden ist und so. Als Fritz Laubach und Ernst Schrupp das ins Leben gerufen haben, das waren keine großen Dinge. Und der Herr gibt seinen Segen dazu, wie heute große Zahlen von jungen Menschen aufgebrochen sind. Bei uns in unserer Arbeit von christliche Fachkräfte wundert es uns immer wieder. Wir haben keine Leute, die irgendwo müßig am Markt stehen. Es sind Leute, die aus großartigen Stellungen kommen. Neulich ein orthopädischer Facharzt, der hat lang gerungen. Kriege ich wieder eine Stelle, wenn ich zurückkomme, wenn ich jetzt meine aufgebe? Das ist eine Sache. Wenn der Herr ruft und er will, er macht Menschen sicher in diesem Auftrag. Jetzt ist nur wichtig, dass wir wieder von diesem Feuer für Jesus ergriffen sind. Es soll geschehen. Und noch einmal in dem dritten Kapitel von dem Priester Jeschua, der mit seinen unreinen Kleidern dasteht. Das heißt, er ist ein unfähiger Mann. Natürlich war es immer so, dass die Mitarbeiter der Jesusgemeinde Versager waren und voller Fehler waren. Und der Herr hat trotzdem Erweckung geschenkt. Es gab keine reine Gemeinde, auch vor der Erweckung. Sondern wenn der Herr wirkt, dann tut er das auch durch falsche, ungeeignete Werkzeuge. Und es kommt die Erneuerung und die Bekehrung. Und es kommt dazu, dass Menschen sich neu für ihn heiligen. Durch unfähige Leiter macht er seine Sache heute weiter. Und er zieht die schmutzigen Kleider aus, er will uns reinigen. Das war immer das Schöne, was ich beobachte bei den großen Aufbrüchen und Erweckungen, die Bußbewegung. Das Wort Buße nimmt man heute ungern in den Mund, weil diese Damen vom Verkehrsdienst ja einem immer die Bußgeldbescheide da ins Haus flattern lassen. Das Wort Buße ist ja wirklich für ein Strafmandat, klingt das ja ungeeignet. Aber es war schon zur Zeit Luther so, dass das Wort Buße ein missverständliches Wort war, durch den Gebrauch in der katholischen Kirche. Und dann hat Luther seine Thesen gemacht, was Buße ist. Eine freudige Hinkehr zu Jesus, neu mit ihm rechnen, neu mit ihm leben. Und dass wir die Prioritäten wieder setzen, das Reich Gottes zuerst. Zuerst die Sache Jesu, das Allerwichtigste. Es ist gar nicht wichtig, wie die Räume sind und wie die Sitzmöbel sind. Es ist oft beschäftigt uns in allen Gremien und was man alles noch machen muss, bevor man evangelistisch tätig sein will. Ich weiß, dass man heute von Jesus reden darf und ich will Sie auch darauf aufmerksam machen, dass die größten Dinge, die Sie tun, im persönlichen Gespräch liegen mit den Menschen, denen Sie begegnen durch das Zeugnis des Glaubens, das Sie anderen weitergeben. Benutzen Sie das, gebrauchen Sie das. Es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist. Jetzt war es nicht der erste Thessalonicher Brief, aber wenn Sie es nachgucken und dann hören auf die Bibel arbeiten, sagen Sie, da kommt es ja nochmal. Durch den Heiligen Geist wurde das Wort wirksam in den Herzen der Menschen, so dass sie plötzlich lebendige Zeugen waren, die das Evangelium weitergetragen haben. Wir sind gespannt, was unser Herr noch in unserem Land tun will und in aller Welt. Lieber Herr, wir wollen dir danken, dass du uns deinen Geist versprochen hast, dass du selbst Wohnung machst und dass du die tote Gemeinde erweckst. Uns bewegt das ganz besonders auch im Blick auf Israel. Für die waren ja die Worte zuerst gesprochen. Aber dass wir uns auch noch drunter stellen dürfen mit der Gemeinde des neuen Bundes und das erleben dürfen, wir bringen dir auch die Nöte, die uns bekümmern, im eigenen Glaubensleben, aber auch in unseren Gemeinden, aus denen wir kommen. Herr, gib du Aufbrüche und Erweckung und neues Leben. Und wir beten jetzt besonders auch für deine bedrängte und deine verfolgte Gemeinde, dass sie dort in allem Widerspruch, dort wo sie nur heimlich sich treffen können, dort wo alle Mission verboten ist, dass sie doch unerschrocken von dir reden. Und dass heute viele Menschen gerettet werden. Amen.